Ich freue mich sehr, in diesen Tagen hier bei Ihnen zu sein. Es ist ja noch nicht lange her, nämlich erst 3 Wochen, als ich hier war. Und in den letzten 3 Wochen war ich einige Male gedanklich in Bayern. Und zwar nicht in erster Linie wegen Ihrer Gemeinde, sondern weil Sie als Bayern oder vor allem als Münchner wahrscheinlich durch Wellentäler hindurchgegangen sind. Ich denke, vor 2 Wochen große Enttäuschung, dass Sie aus der Champions League hinausgefallen sind. Große Enttäuschung letzten Mittwoch, dass Sie aus dem Pokal hinausgefallen sind, und große Freude, dass Sie gestern deutscher Meister geworden sind. Herzliche Gratulation. Das Thema, mit dem wir uns heute Abend auseinandersetzen möchten, lautet Sehnsucht nach Leben. Und es ist keine Frage, jeder Mensch sehnt sich nach einem wirklich lebenswerten Leben. Je nachdem, wie alt wir sind, werden wir das vielleicht etwas unterschiedlich formulieren. Junge Leute sagen vielleicht, ich wünsche mir so ein richtig cooles Leben. Unser Elian war ein Teenager, da hat sie einmal gesagt, weißt du Papi, am Ende meines Lebens möchte ich einmal sagen können, dass mein Leben so richtig cool war. Nun, sie hat es nicht oberflächlich gemeint, sondern sie wollte damit einfach sagen, ich wünsche mir ein Leben, wo es sich gelohnt hat, dass ich gelebt habe. Wenn man ein bisschen älter ist, dann redet man natürlich gediegener. Man sagt dann vielleicht, ich sehne mich nach einem erfüllten Leben oder ich sehne mich nach einem Leben in der Fülle oder wie man das auch immer formuliert. Aber wie das auch immer ist, wir sehnen uns nach einem wirklich lebenswerten Leben. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Es gibt heute sehr viele Angebote. An vielen Orten wird gesagt, wenn du das und das hast oder wenn du das und das erreicht hast oder wenn du das und das besitzt, dann beginnt wirklich dein ganz großes Leben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin der einen oder anderen Sache auch schon mal auf den Leim gegangen, dass ich den Eindruck hatte, wenn ich nur das und das erreicht habe oder wenn ich das und das getan habe oder wenn ich das und das besitze, dann beginnt das ganz große Leben. Und dann hatte ich es, aber das große Leben war es eben nicht. Ich möchte Ihnen zunächst einmal einige Dinge zeigen, wo Menschen heute suchen. Viele Menschen suchen nach wie vor im Materialismus. Es gibt viele Menschen, die den Eindruck haben, wenn ich nur reich wäre, wenn ich mir nur alles leisten könnte, dann wäre mein Leben so richtig erfüllt. Und nun ist es sehr interessant, es gibt eine Untersuchung, die Folgendes festgestellt hat. Es spielt schon eine gewisse Rolle, ob ich ein armer Schlucker bin oder ob ich so in der Mittelschicht bin. Natürlich geht es mir besser, natürlich bin ich glücklicher, bin ich erfüllter, wenn ich mir das eine oder andere leisten kann. Aber es spielt keine Rolle, ob ich in der Mittelschicht bin oder ob ich so ein reicher Banker bin, der einfach jedes Jahr ein paar Millionen Euro verdient. Das Glücksmoment wird nicht höher. Wissen Sie warum? Weil man sich an alles gewöhnt. Sagt man das bei Ihnen auch, die Vorfreude ist die schönste Freude? Da ist sehr viel Wahrheit dabei, haben Sie alle schon mal erlebt. Man strebt auf etwas hin, man hat Riesenfreude, man hofft, dass man es bekommt und dann hat man es. Und nach einigen Monaten ist alles alt, man hat sich daran gewöhnt und irgendwie muss man schon wieder etwas Neues wollen oder etwas Neues erreichen. Und von daher sage ich Ihnen ganz offen, der Materialismus wird ihre Seele allein nie sättigen. Viele Menschen merken das, sie suchen weiter, manche suchen in der Karriere. Dabei geht es gar nicht um das große Geld, das ein Mensch verdient, sondern es geht vor allem um den Einfluss, den Menschen ausüben. Ein großer Topmanager hat einmal gesagt, es geht nicht um das große Geld, das ich verdiene. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie, was weiß ich, mir alles leisten kann. Aber wenn ich ein Manager bin, dann habe ich enorm viel Verantwortung. Ich muss manchmal Entscheidungen treffen, da geht es um Millionenbeträge. Ich habe so und so viele Menschen unter mir, für die bin ich letztlich verantwortlich. Und irgendwo gibt mir das ein ganz gutes Gefühl. Nun, das mag sein, aber der Preis ist natürlich enorm hoch. Mit 55 kommen die Jungen von unten nach oben, machen einem den Arbeitsplatz streitig. Mit 60 hat man vielleicht den ersten Herzinfarkt und man fragt sich, ja, wozu denn das Ganze? Also die Karriere allein kann es auch nicht sein. Gerade junge Leute merken das und sie versuchen einen ganz neuen Lebensweg. Sie sagen, wir machen nicht diesen Stress, sondern wir wollen Fun, wir wollen Spaß, da muss Action sein, da muss immer irgendwo etwas laufen. Und bitte ihr jungen Leute, nichts gegen Fun und nichts gegen Action, natürlich gönne ich euch das, aber nur Fun? Und nur Action? Ja, das kann es ja dann wahrscheinlich auch nicht sein. Dann gibt es Menschen, die sagen, die Gesellschaft mit ihren Normen, mit ihren Gesetzen haben uns nicht das ganz große Glück gebracht. Also nieder mit der Gesellschaft, nieder mit den Normen, nieder mit den Gesetzen. Vielleicht werden wir ja dann irgendwo das erfüllte Leben finden. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber in den 1960er Jahren, da waren die grauen Häupter unter uns jung. Da kam die Pille auf den Markt. Und ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, die älteren Leute, aber damals brach die große sexuelle Revolution aus. Man hatte nämlich plötzlich den Eindruck, wir können jetzt den Sex genießen in vollen Zügen, ohne gleich an Bindung und an Familie und an Verbindlichkeit zu denken. Ich frage Sie, war es das große Glück? Wenn man heute 60 Jahre später nachschaut, dann muss man sagen, wie groß ist doch gerade die Not auf sexuellem Gebiet. Viele Menschen suchen in der Esoterik, viele Menschen suchen in einem rauschhaften Lebensstil, zum Beispiel der ultimative Kick durch eine Extremsportart oder vielleicht Alkoholmissbrauch oder Drogen. Und viele Menschen suchen nach einem erfüllten Leben und finden es einfach nicht. Und dann reagieren die Menschen ganz unterschiedlich. Manche reagieren total aggressiv. Hooligan auf dem Fußballfeld, man geht auf die Straße, man schlägt alles kurz und klein. Andere reagieren apathisch, manche reagieren fast depressiv. Als ich noch Pastor war in einer Gemeinde, gab es in unserer Ortschaft eine Jugendszene, die nannten sich Hänger. Also nicht wir nannten sie Hänger, sondern die nannten sich Hänger, weil ihre Freizeitbeschäftigung darin bestand, in Bars und Pubs herumzuhängen. Im Grunde genommen furchtbar. Nun, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht sagen Sie, nein, also so schlimm ist es bei mir natürlich nicht. Aber vielleicht, wenn Sie ganz, ganz ehrlich sind, merken Sie auch, dass Ihr Leben nicht wirklich erfüllt ist. Vielleicht spüren Sie im tiefsten Herzen immer wieder auch ein Minus oder ein Manko. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Warum geht es vielen Menschen so mies? Ich möchte Ihnen diese Frage gerne anhand der Bibel beantworten. Sehen Sie, die Bibel ist nicht nur ein altes Buch, das ist sie natürlich auch, aber die Bibel ist noch viel, viel mehr. Sie ist von Gott inspiriert, sie ist Gottes Wort. Und ich sage Ihnen, die Bibel ist hochaktuell. Und ich ermutige Sie, vielleicht einmal die Bibel zu lesen. Wenn Sie vielleicht noch nie die Bibel gelesen haben, dann gehen Sie nach Hause. Sie haben vielleicht zu Hause eine Traubibel oder irgendwo eine andere Bibel. Nehmen Sie diese Bibel einmal hervor und fangen Sie mal an, in der Bibel zu lesen. Wenn Sie keine Bibel haben, dann dürfen Sie im Anschluss an diese Veranstaltung zum Büchertisch gehen. Wir werden Ihnen eine Bibel schenken. Aber ich bitte Sie wirklich, fangen Sie mal wieder an, in der Bibel zu lesen, denn die Bibel gibt uns klare und wunderbare Antworten auf Lebensfragen, eben auch auf die Frage, warum ist unser Leben oft nicht erfüllt? Wenn wir auf den ersten Seiten der Bibel lesen, dann stellen wir ganz schnell fest, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. So quasi als Krönung der ganzen Schöpfung schuf Gott den Menschen. Und nachdem Gott alles geschaffen hat, lesen wir im ersten Kapitel in der Bibel, in Vers 31, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war alles sehr gut. Es war nicht nur gut, sondern es war alles sehr gut. Man könnte sagen, es war alles absolut perfekt. Nun, wir wissen nicht genau, wie es damals ausgesehen hat, denn niemand von uns, kein Mensch, hat je in einer vollkommenen Schöpfung gelebt. Aber die Bibel beschreibt es uns. Die Bibel zeigt uns, wie die ersten Menschen eine ganz enge Liebesbeziehung hatten zum lebendigen Gott. Sie hatten eine Ich-Du-Beziehung. Die ersten Menschen lebten auch in völliger Harmonie miteinander. Es gab keinen Streit, es gab keinen Hass, es gab keinen Groll, es gab keine Aggressionen. Die ersten Menschen bekamen von Gott auch einen ganz klaren Auftrag. Sie sollten nämlich die Erde bebauen und bewahren. Wir würden heute sagen, sie sollten die Erde kultivieren. Dieses negative Gefühl, der Mensch könnte etwas verpassen, das kannten die ersten Menschen nicht. Es war einfach alles perfekt, es war einfach alles vollkommen. Aber dann passierte etwas. Und das müssen wir verstehen, damit wir begreifen, warum wir heute eben nicht mehr in einer solch vollkommenen Schöpfung leben. Jetzt müssen Sie mal gut mitdenken. Gott wollte mit uns in eine Liebesbeziehung eintreten. Und jetzt überlegen Sie einmal, was ist am Anfang einer Liebesbeziehung, übrigens auch in einer normalen Liebesbeziehung, was ist unbedingt notwendig in einer Liebesbeziehung? Nun, da ist natürlich vieles notwendig, das ist keine Frage, aber ganz sicher ist es notwendig, dass der andere zu einer Liebesbeziehung freiwillig Ja oder Nein sagen kann, oder? Wissen Sie, als ich mich vor vielen Jahren über beide Ohren in meine Frau verliebt habe, da bin ich ja nicht einfach zu ihr hingegangen und habe gesagt, hör mal, ich liebe dich. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder entscheidest du dich freiwillig für mich oder ich übe Gewalt. Nicht wahr? Das geht nicht. Ich denke, niemand von Ihnen hat so eine Beziehung angefangen, sondern meine Frau konnte sich freiwillig für oder gegen mich entscheiden. Und jetzt übertragen Sie das auf die Beziehung zu Gott. Gott wollte mit uns Menschen in eine Liebesbeziehung eintreten und darum gab er den Menschen die Möglichkeit, sich freiwillig für oder gegen ihn zu entscheiden. Und dann lesen wir im dritten Kapitel in der Bibel, wir nennen das den Sündenfall, wie sich die ersten Menschen bewusst gegen Gott entschieden haben. Und das Ergebnis, das ist uns bestens bekannt. Wir leben nämlich mittendrin. Das Erste, was passierte, ist, Gott trieb die Menschen aus seiner Gegenwart hinaus, aus dem Paradies. Seit diesem Augenblick wird jeder Mensch auf dieser Welt zunächst einmal getrennt von Gott geboren. Kinder. Jedes Kind, ob er in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist oder nicht, ob er atheistisch aufgewachsen ist oder nicht, jedes Kind wird zunächst einmal getrennt von Gott geboren. Ich denke, viele Kinder und Teenies sind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Aber obwohl deine Eltern Christen sind, bist du zunächst einmal getrennt vom lebendigen Gott geboren worden. Ist das verständlich? Und wenn in unserem Leben nicht etwas ganz Entscheidendes passiert, bleiben wir ein Leben lang, ja wir bleiben sogar eine Ewigkeit lang getrennt von Gott. In diesem Augenblick des Sündenfalles kam auch all das Böse in die Welt hinein, unter dem wir heute leiden. Die Bibel nennt das die Sünde. In dem Augenblick kam auch der Tod ins Leben der Menschen hinein. Wissen Sie, Gott hat uns nicht geschaffen, dass wir nach 70 oder 80 Jahren sterben, sondern Gott hat uns für die Ewigkeit geschaffen. Aber jetzt kam der Tod ins Leben der Menschen hinein und in diesem Augenblick kam auch dieses negative Gefühl in den Menschen hinein, mein Leben ist nicht erfüllt, ich könnte etwas verpassen. Überlegen Sie einmal grob gesehen, wie ein Leben verläuft. Ein Kind wird geboren, es bringt nichts mit. Nach wenigen Augenblicken hat es die ersten Kleider. Dann wird es größer, es bekommt noch mehr Kleider, dann bekommt es die ersten Spielsachen. Dann wird es noch größer, bekommt noch mehr Kleider, noch mehr Spielsachen. Und dann wird dieses Kind irgendwann ein Teenager. Und ich hoffe, ihr Teenager, ihr habt noch Zukunftsperspektiven. Also wenn Teenies sagen, mein Leben hat mir nichts zu bieten, das finde ich ja furchtbar. Nein, ein Teenager denkt, wenn ich dann mal so ein bisschen Geld verdiene, dann beginnt das große Leben. Beginnt man mit einer Ausbildung, man verdient ein bisschen Geld. Aber das ganz große Leben ist es noch nicht klar, man verdient ein bisschen zu wenig Geld. Also, man macht weiter, man ist fertig mit der Ausbildung, man verdient mehr Geld, Jungs kaufen sich einen schnellen Flitzer von Autos, Mädchen tolle Klamotten. Aber dann merken sie, es fehlt immer noch etwas. Naja, denkt man, vielleicht sollte man einen Freund haben oder eine Freundin. Und dann verliebt man sich zum ersten Mal so über beide Ohren. Und dann gibt's eine Zeit. Ihr jungen Leute, ich gönne euch das. Ungefähr 8 Monate hat man den Eindruck, jetzt habe ich das Leben gefunden. Jetzt ist mein Leben so richtig lebenswert. Aber irgendwo nach 8 Monaten, vielleicht nach einem Jahr, merkt man, es fehlt immer noch etwas. Naja, vielleicht sollte man heiraten. Jetzt heiratet man. Aber es fehlt immer noch etwas. Vielleicht sollte man Kinder bekommen. Und dann bekommt man Kinder. Und die Kinder machen einem Freude, wenigstens meistens. Aber dann fehlt immer noch etwas. Naja, vielleicht sollte man ein bisschen Karriere machen. Vielleicht sollte man ein Häuschen bauen. Und so geht das immer weiter. Und dann wird man ungefähr 40, 45 Jahre alt. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe es schon lange hinter mir. Mit ungefähr 40, 45 Jahren haben wir nämlich den Höhepunkt in unserem Leben bereits erreicht. Jetzt geht es schon wieder bergab. Es kommt vielleicht zur ersten Scheidung. Dann gibt es noch einmal einen zweiten Frühling. Man heiratet noch einmal. Und jetzt weiß ich nicht, wie es in Deutschland ist, aber so mit 55, 60 Jahren gibt man das Haus den Kindern. Jetzt zieht man in eine Wohnung. Jetzt hat man eine Wohnung. Und wird man noch etwas älter, dann wird man pensioniert. Und die Pensionierung ist ja gar nicht so einfach. Ich weiß schon, junge Leute können sich das nicht vorstellen. Mein Sohn war Teenager, da hat er gesagt, weißt du Papi, ich möchte jetzt schon pensioniert sein. Ich habe gedacht, ja, so redet man, wenn man ein Teenager ist. Aber wenn man da die grauen Häupter ist, weiß nicht mehr so recht, wozu lebt man eigentlich noch, was mache ich mit der vielen Zeit? Natürlich, man kann reisen, aber trotzdem. Dann wird man noch etwas älter, etwas schwächer, man kommt in ein Seniorenheim. Jetzt hat man vielleicht noch 1 oder 2 Zimmer. Dann wird man noch etwas älter und noch etwas schwächer, kommt man in die Pflegeabteilung, jetzt hat man noch ein Bett. Und dann stirbt man. Und ist Ihnen bewusst, dass wir genauso wenig mitnehmen, wie wir gebracht haben? Jetzt könnte man sagen, ja gut, wenn wenigstens die 70 oder 80 Jahre nur schön wären, also 80 Jahre wäre alles nur wunderbar, könnte man sagen, ja gut, dann habe ich wenigstens 80 Jahre gut gelebt. Aber wir alle wissen, das Leben zeichnet uns. Da gibt es doch Nöte, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Probleme. Und da fragt man sich schon, ja wozu denn das Ganze, wenn ich am Schluss sterbe und alles ist einfach weg? Spüren Sie? Ich habe Ihnen gesagt, der Mensch ist auf der Suche nach einem erfüllten Leben. Jetzt werde ich konkret, ob der Mensch das weiß oder nicht, ob er es wahrhaben will oder nicht. Er sucht nach der verloren gegangenen Beziehung zu Gott. Augustinus, der Kirchenvater, hat einmal gesagt, zu Gott hin sind wir geschaffen. Und unser Herz bleibt unruhig, bis es ruht, oh Gott, in dir. Und soll ich Ihnen sagen, er hatte 100%ig recht. Und damit komme ich zum Dritten. Gibt es einen Weg zurück zu Gott? Gibt es einen Weg zurück in eine tiefe Liebesbeziehung, ins verlorene Paradies? Vor ungefähr 2000 Jahren trat in Israel ein junger Mann auf. Zunächst einmal war er nichts Spezielles, er war Sohn eines Zimmermanns, aber als er auftrat, öffentlich anfing zu predigen, das war schon atemberaubend, denn er identifizierte sich mit dem lebendigen Gott. So sagte er zum Beispiel einmal, ich und Gott, wir sind eins. Oder einmal hat er gesagt, wer mich sieht, sieht den lebendigen Gott. Jetzt könnten wir natürlich sagen, ja, solche Leute hat es schon immer gegeben. Auch im Moment gibt es ein paar hundert Leute auf dieser Welt, die behaupten von sich, sie seien Gott und wir könnten zur Tagesordnung übergehen. Aber bei diesem Mann ist es nicht so einfach. Denn dieser Mann hat etwas vom verloren gegangenen Paradies in diese Welt zurückgebracht. Wenn der predigte, dann sagten die Leute, der predigt nicht so flach wie unsere Theologen, sondern seine Worte haben richtiges Leben. Er hat kranke Menschen geheilt. Er hat leprakranke Menschen gesund gemacht. Er hat einige Male Menschen, die tot waren, wieder ins Leben zurückgeholt. Wissen Sie, von wem ich rede? Ich rede von Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Für viele Menschen war es damals und auch heute nicht ganz klar, warum dieser Jesus auf eine so brutale Weise am Kreuz sterben musste. Für Jesus war es aber nichts Außergewöhnliches. Er hat es den Leuten immer wieder gesagt. Er hat gesagt, Leute, wir müssen nach Jerusalem. Ich werde dort gefangen genommen. Man wird mich an ein Kreuz nageln. Ich werde dort sterben. Aber ich werde nicht nur sterben, sondern am dritten Tag werde ich ganz real von den Toten auferstehen. Und dann erklärte das Jesus, er sagte, das muss geschehen, damit ich die Menschen mit Gott versöhnen kann, damit ich sie zurückführen kann in eine lebendige Beziehung zu Gott, damit ich ihnen die Sünden vergeben kann. Nun genau das ist dann passiert, Jesus wurde gefangen genommen. Man schleppte ihn von Verhör zu Verhör. Man klagte ihn an, er hätte Gott gelästert. Am Anfang keine Anklagepunkte. Wissen Sie, das Leben von Jesus war perfekt. Falsche Zeugen traten auf. Sie verleumdeten Jesus. Und schließlich schaffte es die religiöse Elite. Jesus wurde verurteilt zum Tode am Kreuz. Dann ging alles ganz schnell. Er wurde an dieses Kreuz genagelt und starb dort einen bestialischen Tod. Sie können sich vorstellen, damit war das Kapitel Jesus in Jerusalem abgeschlossen. Aber dann am dritten Tag geschah das Unfassbare. Plötzlich ging das Gerücht herum, der Leichnam ist weg. Jesus ist möglicherweise von den Toten auferstanden. Wissen Sie, was passiert ist? Ostermorgen, es war noch dämmerig. Einige römische Soldaten bewachten das Grab, damit der Leichnam von Jesus nicht gestohlen werden konnte. Aber das nützte nichts. Plötzlich wurde es taghell, wie wenn ein Blitz eingeschlagen hätte. Der Boden bebte. Die Soldaten, die schon viel erlebt hatten, fielen zu Boden wie tote Mücken. Und dann wurde dieser Stein vor dem Felsengrab weggerollt und Jesus Christus auferstand real, wirklich körperlich von den Toten. In den kommenden Wochen begegnete er vielen Menschen, hören Sie gut mal zu, einmal begegnete er über 500 Menschen, die sich alle überzeugen konnten, er ist wirklich auferstanden, er lebt wirklich. Dabei ist Jesus mehrheitlich Menschen begegnet, die an seiner Auferstehung zweifelten. Wissen Sie, die Jünger Jesu waren nicht irgendwelche Hitzköpfe, die sich in irgendetwas hineinsteigerten, bis sie irgendeine Halluzination hatten. Sondern Jesus hatte begreiflicherweise enorm viel Mühe, seinen Leuten zu beweisen, dass er wirklich auferstanden ist und lebt. Schließlich schafft er es und dann kehrt er in den Himmel zurück, ohne noch einmal zu sterben. Wissen Sie, was mich an der Auferstehung Jesu am meisten fasziniert? Ich werde das mehrmals in diesen Tagen sagen. Die Auferstehung Jesu ist eines der bezeugtesten Ereignisse aus der damaligen Zeit. Jesus ist wirklich auferstanden. Und damit wird deutlich, Jesus war nicht irgendein armer Märtyrer, der nicht verstanden worden ist und darum hingerichtet wurde. Sondern sein Sterben hat eine ganz tiefe Bedeutung. Er ist nämlich für uns Menschen gestorben, damit er uns die Sünden vergeben kann, damit er uns zurückführen kann in eine lebendige Beziehung zu Gott. Und Gott hat dieses Opfer angenommen. Was ich Ihnen jetzt beschrieben habe, geschah vor ungefähr 2000 Jahren. Und seit diesem Augenblick hat Jesus sein Versprechen eingelöst. Er sucht Menschen, er ruft Menschen in seine Nachfolge und er möchte ihnen ein wirklich lebenswertes Leben schenken. Es begegnen mir manchmal Menschen, die sagen, ach ihr Christen, ihr vertröstet immer auf den Himmel, so nach dem Motto, im Himmel soll's mal besser werden. Aber das ist nicht wahr, sondern Jesus möchte uns hier und in diesem Leben ein erfülltes Leben schenken. Er hat einmal gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, und zwar das Leben in der Fülle. Man könnte auch übersetzen, das Leben im Überfluss. Und was das heißt, möchte ich Ihnen jetzt im vierten Punkt zeigen. Sind Sie noch bei mir? Sind Sie noch bei mir? Wollen Sie ganz kurz aufstehen, mal durchatmen, weil das war eigentlich nur die Einleitung. Jetzt kommt der Hauptpunkt, bitte. Dass Sie noch einmal gut bei mir sind. Okay, dann dürfen Sie sich hinsetzen. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, was Sie erleben können, wenn Sie sich auf Jesus einlassen. Ein erstes. Jesus will unser Leben tiefgreifend reinigen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber das ist die Sehnsucht des postmodernen Menschen. Er sehnt sich nach tiefster Innenreinheit. Überlegen Sie einmal, die Sprechzimmer der Psychotherapeuten und der Psychiater sind überfüllt von Menschen, die mit ihrer Vergangenheit nicht fertig werden. Aber wissen Sie, was das größte Problem ist des besten Psychotherapeuten? Er kann zwar den Schmutz in unserem Leben an die Oberfläche bringen. Manchmal hilft das auch. Aber wissen Sie, was er nicht kann? Er kann den Schmutz nicht wegnehmen. Und die Konsequenz ist, dass dann dieser Schmutz in unserem Leben an der Oberfläche bleibt. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich begegne immer wieder Menschen, die durch die Psychotherapie mit ihrem Leben weniger gut fertig werden als ohne Psychotherapie. In einer solchen Veranstaltung hatte ich ein Interview mit einer Arztfamilie. Links von mir saß das Ehepaar, rechts die 18-jährige Tochter. Und dann erzählte das Ehepaar aus ihrem Leben. Die Ehe kriselte, aber sie wollten die Ehe nicht einfach fortwerfen und so gingen sie 1,5 Jahre in die Psychotherapie. Nach 1,5 Jahren wussten sie ganz genau, was sie falsch gemacht hatten. Sie wussten auch, was der andere falsch gemacht hat, mit dem Ergebnis, dass sie sich selber und gegenseitig wie nicht mehr annehmen konnten. Die 18-jährige Tochter sagte, das war furchtbar, als meine Eltern das erlebten. Und dann geht dieses Ehepaar einen längeren Weg. Sie kommen schließlich zum Glauben an Jesus Christus. Sie erleben, wie ihnen Jesus die Sünden vergibt. Und zwar nicht nur so oberflächlich, sondern bis in die tiefste Tiefe der Seele hinein. Mit dem Ergebnis, dass sie sich selber und gegenseitig ganz neu annehmen konnten. Und die 18-jährige Tochter sagte, das war der Start in eine neue Ehe. Es war wunderschön in unserer Familie von diesem Augenblick an. Es war ein Stück Himmel in unserer Familie. Jesus ist der Einzige, der uns die Sünden wirklich vergeben kann. Die Bibel formuliert das so, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Und jetzt dürfen Sie Blut Jesu nicht magisch verstehen. Blut Jesu heißt nichts anderes als das Sterben und der Tod von Jesus. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben und will er uns die Sünden vergeben. Was müssen wir tun, um das zu erleben? Ganz einfach, wir müssen einmal mit einem demütigen Herzen zu Jesus kommen. Und wir müssen ihm unsere Sünden bekennen und ihn um Vergebung bitten. Die Bibel sagt an einer Stelle, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, wir müssen einmal unsere Hände falten und sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich brauche dich. Und ich komme jetzt zu dir und ich bekenne dir alle meine Sünden. Und dann zählt man vielleicht die Dinge auch auf, die einen belasten. Herr Jesus, ich habe da gesündigt und ich habe da gesündigt und ich habe da gesündigt. Bitte vergib mir das und vergib mir auch die Sünde, die ich gar nicht mehr weiß. Und in dem Augenblick, wo ein Mensch so ehrlich zu Jesus kommt, vergibt ihm Jesus alle Sünden. Wissen Sie, was Vergebung heißt? Vergebung heißt, ich darf weiterleben, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Gott sieht mich an, wie wenn ich nie etwas Falsches gesagt, getan, gedacht oder gefühlt hätte. Gott sieht mich an, wie wenn ich immer in meinem Leben vollkommen perfekt gelebt hätte, trotz allen Fehlern, die ich gemacht habe. Das ist Vergebung. Sehen Sie, in meinem Leben ist vieles schiefgelaufen. Und es gibt eine Sache, die ist so schlimm. Und ich kann es nicht mehr gut machen. Ich wollte es, aber ich kann es nicht mehr gut machen. Ich weiß nicht, wie ich leben würde, wenn ich nicht wüsste, Jesus hat mir vergeben. Aber ich sage Ihnen, das ist Lebensqualität. Jesus hat einfach alles vergeben. Meine Sünden sind weg. Das ist Lebensqualität. Jesus will unser Leben tiefgreifend reinigen. Ein zweites. Jesus will uns eine tiefe Freude schenken. Einen tiefen Frieden. Diese Freude ist manchmal überschäumend, manchmal ist es eher eine stille Freude. Hängt ein bisschen vom Temperament ab, das wir selber haben. Aber Jesus will uns eine Freude schenken, die nicht abhängig ist von den Umständen, in denen ich lebe. Es gibt ja viele Dinge in unserem Leben, die uns Freude machen. Zum Beispiel einen schönen Sonnenuntergang. Oder Frühling, finde ich schön. Oder als ich meine Frau geheiratet habe, das waren Augenblicke des Glückes. Oder als wir Kinder bekommen haben oder Enkel bekommen haben, das waren Momente der Freude. Oder wenn ich Single bin, wenn ich so frei bin und herumreisen kann, das sind Augenblicke des Glücks. Aber achten Sie mal, alle diese Freuden, und die sind schön, ich mache Ihnen die nicht madig, sind immer abhängig von den Umständen, in denen ich lebe. Wenn es mir gut geht, habe ich Freude. Wenn es mir schlecht geht, ist die Freude weg. Und jetzt kommt das Atemberaubende. Jesus will uns eine Freude schenken, die nicht abhängig ist von den Umständen, in denen wir leben. Sie fragen, wie ist das möglich? Nun, wenn ein Mensch Jesus nicht nur um Vergebung seiner Sünden bittet, sondern wenn er Jesus bittet, in sein Leben hineinzukommen, dann kommt Jesus durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Und wenn er in unserem Leben drin ist, dann fängt er an, unser Leben zu führen und zu bestimmen. Und wenn er das tut, kann uns nichts mehr passieren, nichts mehr, was er nicht ausdrücklich will und zulässt. Und alles, was er will und zulässt, muss mir letztlich zum Guten mitwirken. Es gibt ein altes Lied, christliches Lied, da heißt es, in dir ist Freude in allem Leide. Vielleicht kennen manche von Ihnen dieses Lied. Und das ist genau deswegen, weil Jesus unser Leben führt, ich bin geborgen in ihm, es kann mir nichts passieren, was er nicht will und zulässt und alles dient mir letztlich zum Guten. In einer solchen Veranstaltung habe ich ein Interview mit einem 45-jährigen Mann. Ich gebrauche das Wort nicht gerne, aber hier stimmt es. Er war blind und verkrüppelt, konnte nicht auf der Bühne stehen, er musste sitzen. Und dann erzählt er aus seinem Leben, er war ein junger Mann, gesund. Mit 25 Jahren bekommt er eine ganz seltene Krankheit, die ihn erblinden und verkrüppeln lässt. Und dann sitzt er auf der Bühne, ich kann ihm das gar nicht vermitteln, und sagt, ich weiß, dass Jesus mich liebt. Meine Freunde, das kann man nicht erklären. Aber man kann es erleben. Und ich denke an einen Mann, er verlor seine Frau viel zu früh an Krebs. Hinterher hatte er 5 Jungs, so im richtigen Alter. Und er sagte, ich konnte manchmal nur noch weinen. Aber gleichzeitig habe ich etwas erlebt in dieser großen Not, nämlich die Liebe Gottes war zum Greifen nahe. Er hat gesagt, das habe ich vorher und nachher so nie mehr erlebt. Meine Freunde, das kann man nicht erklären, aber man kann es erleben. Was müssen Sie tun, um das zu erfahren? Ganz einfach, Sie müssen Jesus bitten, in Ihr Leben hineinzukommen, Ihr Leben zu führen, Ihr Leben zu bestimmen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und das macht man in einem einfachen Gebet, indem man weiterbetet und sagt, Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, komm in mein Leben hinein, mein Leben soll dir gehören, lass mich nie mehr los, verändere du mich so, wie du mich haben willst. Und dann kommt Jesus in unser Leben hinein, wir werden Kinder des lebendigen Gottes, Gott wird unser himmlischer Vater. Das heißt, wir haben eine enge Liebesbeziehung mit Gott und er führt unser Leben und das ist Lebensqualität. Übrigens, diese beiden Schritte, Sünden bekennen und Jesus ins Leben aufnehmen, wenn man das zum allerersten Mal macht, nennt das die Bibel Umkehr zu Jesus. Oder vielleicht hat Ihnen schon mal jemand gesagt, du musst dich einmal für Jesus entscheiden. Oder wenn Sie die deutschen Bibel lesen, dann kommen Sie zu einem Wort, das wir überhaupt nicht mögen. Manche haben fast ein Magengeschwür. Aber die Bibel nennt das Bekehrung. Also die Bekehrung ist nichts anderes als, ich bekenne Jesus meine Sünden und ich bitte ihn, in mein Leben hineinzukommen. Ich komme zum Dritten. Jesus will unser Leben von innen nach außen verändern. Was machen Sie in der Silvesternacht? Fassen Sie gute Vorsätze? Da sagt ein Mann, ich sollte liebevoller mit meiner Frau umgehen. Da sagt eine Frau, ich sollte weniger an meinem Mann herumkritisieren. Da sagen vielleicht Eltern, wir sollten mehr Zeit haben für die Kinder. Da sagen Kinder, wir sollten den Eltern mehr gehorchen. Da sagt ein Single, ich sollte liebevoll am Arbeitsplatz umgehen mit meinem Arbeitskollegen oder mit meinen Nachbarn und so weiter. Da sagt jemand, ich sollte mit Alkohol aufhören. Ich sollte aufhören zu rauchen. Darf ich Sie mal fragen, wie lange halten die guten Vorsätze? Ein paar Tage? Ein paar Stunden? Bis zum nächsten Morgen, wenn Sie wieder aufwachen und alles ist beim Alten? Natürlich können wir Kleinigkeiten in unserem Leben verändern. Das ist logisch, jeder von uns hat das schon erlebt. Aber einmal Hand aufs Herz. So die schweren Dinge, unter denen wir so richtig leiden, die wir los sein möchten, wie oft packen wir hier die Veränderung nicht? Auf jeden Fall, ich habe es so erlebt. Ich war als Kind, Teenager und Jugendlicher total jetzorn. Wissen Sie, was das ist? Jetzorn. Ich konnte meine Mutter die Wände hoch und wieder runterjagen und wenn es möglich gewesen wäre, über die Decke. Ich habe furchtbar geflucht. Also das sieht man mir gar nicht mehr an. Aber wenn wir unten gespielt haben, ich habe verloren, ich habe so etwas geflucht. Meine Mutter, die hat sich wirklich in Grund und Boden geschämt. Und ich wollte das nicht. Ich war so in eurem Alter und ich habe immer wieder gesagt, ich will aufhören mit Fluchen, ich will ein lieber Sohn sein, ich will doch meinen Eltern keinen Kummer bereiten. Das habe ich immer und immer wieder versucht. Ich habe es nicht geschafft. Ich hatte damals einen väterlichen Freund, der war Psychologe. Und hat mir einige Tipps gegeben, vor allem gegen das Fluchen, an einen erinnere ich mich. Er hat nämlich gesagt, Beat, wenn du fluchen willst, ist es ganz einfach. Mund zu. Du musst einfach nicht mehr reden, dann fluchst du auch nicht und dann zähl auf 10. Machen Sie das mal. Ich, Mund zu, 8, 9, 10, bei 12 ging der Kochtopf über. Es ging einfach nicht. Und dann habe ich mich bekehrt. Habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen und ein Riesenwunder ist passiert. Von einem Augenblick auf den anderen habe ich aufgehört zu fluchen. Es war weg. Und mein Jetson? Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich nicht der Ruhigste bin. Ganz sicher nicht. Aber es ist trotzdem erstaunlich, was Jesus an diesem Punkt gewirkt hat. In den letzten Jahren begegne ich immer wieder Männern, die so mein Temperament haben, aber ohne Jesus leben. Und ich erschrecke, wie die mit ihren Frauen und mit ihren Kindern und mit ihrer Umwelt umgehen. Ich denke, du liebe Zeit, so wäre ich wahrscheinlich auch. Wissen Sie, was meine Frau mal gesagt hat, einige Male? Wenn Jesus dein Leben nicht verändert hätte, du wärst ungenießbar. Wissen Sie, was mein Sohn gesagt hat vor ein paar Jahren? Er hat gesagt, Papi, du bist nicht mehr jetzornig. Habe ich gesagt, ja, du bist auch nicht mehr so schwierig. sagt er, nein, nein, du bist nicht mehr so jähzornig. Jesus hat mein Leben wirklich von innen nach außen verändert. Und ich sage Ihnen, das ist Lebensqualität. Jetzt sagen Sie vielleicht, Moment mal, Beat, ich bin Christ. Ich habe mich bekehrt, ich lebe ein Stück weit mit Jesus, aber dieses veränderte Leben, von dem die Bibel spricht, von dem du redest, dieses veränderte Leben kenne ich nicht. Und Sie fragen vielleicht, woran liegt das, dass ich das nicht erlebe? Ich möchte das gerne erklären. Wenn Sie sich bekehrt haben, das ist natürlich die Bedingung, Sie müssen sich bekehrt haben, aber wenn Sie sich bekehrt haben, dann ist Jesus in Ihrem Leben drin. Das macht ihn nicht madig. Er ist in ihrem Leben, sie sind ein Kind des lebendigen Gottes. Wenn sie aber dieses veränderte Leben nicht haben, dann ist Jesus nicht, ich gebrauche gerne dieses Bild, dann sitzt Jesus nicht auf dem Thron in unserem Leben, dann ist er nicht an der Schaltzentrale in unserem Leben, sondern er ist irgendwo am Rande in unserem Leben. Und wissen Sie, wenn er am Rande ist in unserem Leben, kann er unser Leben nicht verändern. Und dann erleben wir so eine armselige Christusnachfolge. Und ich sage Ihnen, wenn Sie das genau erleben, wenn Sie jetzt an diesem Punkt angesprochen sind, Sie merken, da gibt es Dinge, mit denen werde ich einfach nicht fertig, die kann ich nicht verändern. Gehen Sie nicht nach Hause und sagen, jetzt muss ich mich noch mehr anstrengen, um das besser zu machen, um ein besserer Christ zu werden. Sie haben keine Chance, Sie schaffen es nicht. Es gibt nur eine einzige Lösung, nämlich, dass Sie Jesus erlauben, auf den Thron in Ihrem Leben zu kommen, an die Schaltzentrale, und wenn er dort sitzt, wird er Ihr Leben verändern und Ihr Leben wird neu werden. Sie haben was zu erzählen, was Jesus neu gemacht hat, und ich sage Ihnen, das ist Lebensqualität. Und damit komme ich zum vierten. Jesus schenkt ewiges Leben. Ich habe Ihnen gesagt, das Brutale in unserem Leben ist, dass wir alle einmal sterben werden. Aber weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt, kann er uns ewiges Leben schenken. Jesus hat einmal gesagt, Sie kennen vielleicht diesen Vers aus Beerdigungen. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Haben Sie es mitbekommen? Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich sage Ihnen, das ist Lebensqualität. Wissen Sie, ich lebe gerne. Und wenn ich gesund bleibe, würde ich gerne noch 20 oder 25 Jahre leben. Aber ich weiß, das Beste kommt erst noch. Wenn ich hier zum letzten Mal meine Augen schließe, werde ich sie im Jenseits öffnen und Jesus wird mich in Empfang nehmen und er wird sagen, schön, dass du da bist, ich freue mich, werde ich sagen, ja, ich freue mich auch. Und dann beginnt die Ewigkeit. Und die wird wunderschön sein, die wird herrlich sein. Und wissen Sie, was das Beste an der ganzen Sache ist? Ich hoffe das nicht nur. Ich vermute das nicht nur, ich glaube das nicht nur, sondern ich weiß es ganz sicher. Hundertprozentig. Und damit es keine Missverständnisse gibt, nicht weil ich so ein gutes Leben geführt habe. Stimmt ja gar nicht. Nicht weil ich Pastor bin. Nicht weil ich das Evangelium verkündige, sondern weil Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Aber das Wunderbare ist, ich weiß es 100%, habe keinen Zweifel, dass ich einmal bei Jesus sein werde. Und das ist wirkliche Lebensqualität. Ich komme zum Schluss und ich möchte gerne den heutigen Abend zusammenfassen. Wir haben gesehen, der Mensch ist auf der Suche nach einem wirklich erfüllten Leben. Ob er das wahrhaben will oder nicht, er sucht im Grunde genommen nach der verloren gegangenen Beziehung zu Gott. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, er ist am Kreuz für uns gestorben, er ist auferstanden, er lebt. Und weil er das getan hat, kann er uns mit dem lebendigen Gott zusammenbringen. Wir haben vier Dinge gesehen, die er uns schenken möchte. Das erste, er will unser Leben tiefgreifend reinigen. Er will uns alle unsere Sünden vergeben. Und er will uns eine tiefe Freude schenken, die nicht abhängig ist von den Umständen, in denen wir leben. Damit wir das aber erleben, müssen wir uns einmal klar für Jesus entschieden haben. Wir müssen Jesus unsere Sünden bekannt haben und ihn eingeladen haben, in unser Leben hineinzukommen. Und jetzt frage ich Sie, haben Sie sich einmal wirklich bekehrt? Bitte hören Sie die Frage gut. Ich frage Sie jetzt nicht, sind Sie katholisch, evangelisch oder Freikirche oder irgendetwas. Das ist nicht die Frage. Ich frage Sie nicht einmal, sind Sie christlich oder glauben Sie. Ich gehe davon aus, dass Sie alle irgendwo glauben. Sondern ich frage Sie, wissen Sie von einem Augenblick in Ihrem Leben, wo Sie sich aber ganz klar bekehrt haben, wo Sie Jesus Ihre Sünden bekannt haben und Jesus in Ihr Leben aufgenommen haben. Und sehen Sie, die meisten Christen auf dieser Welt kennen das Datum ihrer Bekehrung. Die können ganz genau sagen, an dem und dem Tag habe ich mich bekehrt. Warum? Weil es ein Ereignis ist, weil das eine wichtige, ja die wichtigste Entscheidung in unserem Leben ist. Manche Christen kennen das Datum nicht mehr. Ich kenne mein Datum nicht mehr, weil ich es nicht aufgeschrieben habe. Aber ich weiß, es war an einem Montagabend in einer ähnlichen Veranstaltung in Wetzikon, im Drei-Linden-Zentrum, ungefähr um 22.30 Uhr. Da habe ich Jesus meine Sünden bekannt und ihn eingeladen, in mein Leben hineinzukommen. So konkret und so klar ist die Bekehrung. Und jetzt frage ich Sie, haben Sie sich bekehrt? Wenn nein oder wenn Sie unsicher sind, dann möchte ich Ihnen heute Abend ein ganz spezielles Angebot machen. Ich möchte Ihnen eine Gelegenheit geben, diese Entscheidung für Jesus einfach einmal mit Jesus klar festzumachen. Wir haben uns im Vorbereitungswochenende überlegt, wie machen wir das, was für ein Angebot kann ich Ihnen machen, das Sie annehmen können, und ich hoffe, dass Sie in Traunreuth in dieser Gegend dieses Angebot annehmen können. Wenn es so machen, ich werde beten. Dann werden wir miteinander ein Lied singen. Während dieses Liedes ganz am Anfang werden zwei Mitarbeiter hier nach vorne kommen zu diesem Kreuz. Auch ich werde zum Kreuz treten und dann machen wir dieses Kreuz zum Treffpunkt. Und dann möchte ich Sie ermutigen, während wir dieses Lied singen, wenn Sie sich heute für Jesus Christus entscheiden möchten, dann nehmen Sie Ihren Mut zusammen und kommen Sie einfach hier nach vorne zum Kreuz. Und damit bringen Sie zum Ausdruck, genauso wie Sie symbolisch zu diesem Kreuz kommen, genauso kommen Sie jetzt zu Jesus Christus. Und Sie möchten, dass er Ihnen die Sünden vergibt. Sie möchten, dass er in Ihr Leben hineinkommt. Sie möchten sein Eigentum werden. Sie fragen jetzt vielleicht, Beat, warum rufst du nach vorne? Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, die Bibel legt Wert aufs Bekenntnis. Die Bibel sagt, wer von Herzen glaubt, ist gerecht. Wer mit dem Munde bekennt, ist gerettet. Und wenn Jesus dieses Bekenntnis möchte, dann macht er das nicht, um uns zu quälen. Wissen Sie, dazu liebt er uns viel zu sehr. Aber er weiß ganz genau, diese anonymen Christen, von denen man nie so recht weiß, ja, haben sie sich jetzt für Jesus entschieden oder nicht, die es oft selber nicht genau wissen, die haben oft Probleme im Glauben, da ist keine Dynamik drin, kein Brennen. Und oft wissen sie auch nicht genau, ja, bin ich jetzt ein Kind Gottes oder nicht, hat Jesus mich angenommen oder nicht. Und darum empfehle ich Ihnen wirklich, dieses Angebot anzunehmen, auch wenn es Mut kostet, und hier nach vorne zu kommen. Ich lade auch Menschen ein, die sich vielleicht irgendwo mal im Herzen für Jesus entschieden haben. So eine Herzensentscheidung, finde ich eine gute Sache. Aber Sie haben das noch nie jemandem gesagt. Dann ermutige ich Sie auch zu kommen und den Schritt heute Abend festzumachen. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und Sie sagen, ich würde gerne nach vorne kommen, aber allein, das packe ich einfach nicht, dann ist das kein Problem. Sagen Sie das dieser Person, die vielleicht jetzt neben Ihnen sitzt, stupfen Sie sie und sagen, du, könntest du mich nicht begleiten, ich würde gerne kommen. Ich würde gerne Jesus eine Antwort geben, aber allein schaffe ich es nicht. Und ich bin sicher, die Person wird Sie gerne begleiten. Wir haben das an vielen Orten erlebt. Zwei kommen nach vorne, der eine begleitet den anderen und das gibt schon eine gewisse Sicherheit. Ich lade heute Abend, damit Sie wissen, dass ich Sie alle meine, ich lade heute Abend Sie wirklich ein, ich lade Kinder ein. Kinder können sich bekehren, ich weiß das. Meine Kinder haben sich alle mit ungefähr 7 Jahren bekehrt, das hat gehalten. Ich lade Teenager ein. Vielleicht hast du dich für Jesus entschieden als Kind, jetzt bist du in der Pubertät, alles ist so wackelig. Und ganz ehrlich, du bist nicht mehr so sicher, wo ist Jesus eigentlich. Manchmal ist es gut, das noch einmal festzumachen als Teenager. Ich lade Jugendliche ein. Ich lade erwachsene Menschen ein, Männer und Frauen, Singles, Verheiratete. Ich lade Senioren ein. Sie sind einfach alle gemeint. Was passiert, wenn sie nach vorne kommen? Sie müssen hier nichts tun. So, wir werden dann mit ihnen in einen Raum gehen, dort hinten. Ich werde Ihnen dort noch etwas sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen, als Ermutigung. Und dann helfen wir Ihnen einfach zu einem guten Gespräch. In diesem Gespräch werden wir Sie nicht in Verlegenheit bringen. werden keine peinlichen, dummen Fragen stellen, sondern wir möchten Ihnen helfen. Vielleicht sagen Sie, ich habe noch nicht alles verstanden. Ist ein bisschen zu schnell gegangen. Wir versuchen es noch einmal zu erklären. Wir versuchen Ihnen noch einmal anhand von ein paar Bibelstellen zu erklären, wie man sich bekehrt. Und dann, wenn Sie möchten, würden wir gerne mit Ihnen beten. Und Sie können diesen Schritt zu Jesus tun. Wir möchten noch etwas mitgeben, ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus, damit Sie nicht nur einen guten Start mit Jesus haben, sondern dass es gut mit Jesus weitergeht. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie das Angebot annehmen. Das Dritte, was uns Jesus schenken möchte, haben wir gesehen, er will unser Leben von innen nach außen verändern. Aber ich habe Ihnen gesagt, das ist nur möglich, wenn er in der Mitte Ihres Lebens ist, auf dem Thron. Und vielleicht sind Sie hier und sagen, ich habe mich bekehrt. Aber Jesus ist am Rande. Jesus sitzt nicht mehr auf dem Thron, er ist nicht Herr in meinem Leben. Dann bitte ich Sie, machen Sie heute einen neuen Anfang mit Jesus. In Deutschland gibt es Christen, die sagen, eine Erneuerung mit Jesus. Sie machen sich neu auf. Kommen Sie zu ihm und sagen Sie, Herr Jesus Christus, es fällt mir schwer, das zuzugeben, aber wenn ich ganz ehrlich bin, bist du nicht mehr in der Mitte meines Lebens. Und ich möchte noch einmal neu beginnen. Komm neu in die Mitte meines Lebens. Und wenn das Ihr Wunsch ist, bitte ich Sie auch, kommen Sie zum Kreuz. Und auch mit Ihnen möchten wir reden und beten. Und das Vierte, was Jesus schenken möchte, das ewige Leben und die Gewissheit des ewigen Lebens. Und ich lade Sie ein, wenn Sie diese Gewissheit nicht haben, oder vielleicht nicht immer haben, dann lassen Sie es nicht anstehen. Ich finde das schade, wenn Sie sich so quälen, sondern kommen Sie auch nach vorne und auch mit Ihnen möchten wir gerne reden, beten und das noch einmal anhand der Bibel erklären, wie Sie zu dieser Gewissheit kommen, jawohl, ich habe ewiges Leben. Ich wünsche Ihnen jetzt einfach viel Mut, ich wünsche Ihnen Gottes Segen und einen Schritt zu Jesus Christus. Ich möchte gerne für Sie beten und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben und dann auch während des Liedes bitte stehen bleiben. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du für uns an diesem Kreuz gestorben bist, dass du verblutet bist, dass du gelitten hast. Und ich danke dir aber auch, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du da bist, Realität. Herr Jesus, und jetzt möchtest du uns mit dem lebendigen Gott versöhnen. Du möchtest uns die Sünden vergeben, unser Leben tiefgreifend reinigen. Du willst unser Leben führen und bestimmen, so dass uns nichts mehr passiert, was du nicht willst. Und das gibt uns innen Frieden, Geborgenheit, Freude. Du willst unser Leben wirklich von innen nach außen verändern. Und ganz herzlich danke ich dir auch für das ewige Leben und für die Gewissheit des ewigen Lebens. Ich danke dir jetzt für jeden in unserer Mitte, der von ganzem Herzen und dankbar sagen kann, jawohl, das habe ich so erlebt, ich stehe in der Beziehung zu dir. Segne diese Menschen weiter. Aber jetzt bitte ich dich für die, die irgendwann an einem Punkt angesprochen sind, gib ihnen Mut, heute Abend eine Entscheidung für dich zu treffen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch aufs Neue, ein Neuanfang. Ich bitte dich jetzt einfach, geh durch die Reihen, bleibe noch einmal vor jedem stehen, bestätige dein Wort. Rede zu seinem Herzen, berühre die Menschen. Danke, dass du hier bist. Amen.